dem Rücktritt, trotz Korruptionsverdacht und Hausdurchsuchung. Ex-Bundespräsident Wulff will seinen Ehrensold, samt Fahrer und Büro. Und den großen Zapfenstreich. Wie viel Ehre gebührt Christian Wulff?
Der große Zapfenstreich heute für Christian Wulff. War das ein würdiger Abschied, der ihm einfach zustand und dem wir ihm auch gönnen sollten? Oder ist diese Ehrung für Wulff genauso peinlich und unangemessen wie der Ehrensold? Herzlich willkommen zur Phoenix-Runde. Unser Thema heute, Zapfenstreich, eine Frage der Ehre. Und das sind unsere Gäste. Ich begrüße Ines Pohl, die Chefredakteurin der taz, Hugo Müller-Vogt, Autor einer Biografie über Christian Wulff und Kommentator der Bild-Zeitung. Jürgen Koppelin, Bundestagsabgeordneter der FDP und Mitglied im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages, der in diesem Zusammenhang ja noch eine Rolle spielen wird. Und Professor Jürgen Battis, Staatsrechtler von der Universität, von der Humboldt-Universität hier in Berlin. Frau Pohl, zu viel Ehre für Christian Wulff?
Ich meine, diese ganzen letzten Monate zeigen eigentlich, und dafür muss man dann Christian Wulff fast dankbar sein, dass das ganze Ritual rund um den Bundespräsidenten bis hin zum Zapfenstreich, den wir jetzt heute erleben, überflüssig ist. Dieser Mann verdient natürlich keine Ehre in der Art und Weise, wie er sich verabschiedet hat. Insofern zeigt er, dass der Zapfenstreich eine überflüssige, aus der Zeit gefallene Angelegenheit ist.
Herr Müller-Vogt, wie hätten wir es denn gerne? Soll sich der Bundespräsident einfach still und leise und heimlich davonschleichen?
Also solange wir dieses Ritual haben, sehe ich keinen Grund, warum Christian Wulff davon keinen Gebrauch machen sollte. Er ist ja nicht zurückgetreten wegen irgendwelcher Verfehlungen in seiner Amtszeit als Präsident, sondern es waren Dinge, die lange vorher waren, nämlich als Ministerpräsident von Niedersachsen. Und ich bin der Meinung, wenn es dieses Ritual gibt, dann ist es auch ein Zeichen des Respekts vor dem Amt, dass das auch durchgeführt wird. Und das hat weniger mit der Person Wulff zu tun, als eben mit dem Amt.
Herr Koppelin, Sie haben Christian Wulff ja damals zum Bundespräsidenten gewählt. Was würden Sie denn wünschen oder hätten erwartet, wie der Abgang jetzt heute hätte aussehen sollen?
Ich hätte ihm ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl gewünscht. Ich finde, dass ihm der Zapfenstreich zusteht. Allerdings hätte ich an seiner Stelle auch gesagt, warten wir mal die Ermittlungsverfahren ab und danach machen wir das dann. Das hätte ich auch so mit dem Verteidigungsminister abgestimmt. Ich finde allerdings auch, das muss man auch deutlich sagen, es ist nicht nur Christian Wulff allein, über den wir sprechen müssen. Da war auch vieles, wo die Medien, finde ich, nicht in Ordnung mit ihm umgegangen sind. Er hat selber dann auch Fehler gemacht, gerade in letzter Zeit. Aber ich bin auch der Meinung, es muss jetzt langsam auch in der Diskussion etwas tiefer wieder gefahren werden, um dem Menschen, Christian Wulff, allein dem Menschen gerecht zu werden. Bei allen Fehlern, die er gemacht hat, wir machen ja alle Fehler. Man sollte auf keinen Fall schwer nachtreten. Insofern habe ich es bedauert, dass unglaublich viele Leute erklärt haben, warum sie da nicht hingehen zum Zapfenstreich, die wahrscheinlich nie eine Einladung hatten. Das ist auch alles verlogen.
Also das ist ein Punkt, den ich gleich unheimlich gerne aufgreifen würde. Aber vielleicht, Professor Ulrich Battis, lassen Sie uns mal die juristischen Voraussetzungen zunächst mal klären. Erstens mal, der Zapfenstreich, gibt es da einen Anspruch drauf? Steht der ihm zu? Und zweitens, der Ehrensold, steht der ihm zu? Kann ihm den jemand streitig machen?
Also der Ehrensold steht ihm sicher zu und den kann ihm niemand, auch nicht der Haushaltsausschuss, streitig machen, um das ganz deutlich zu sagen. Der Zapfenstreich, das muss der Bundesverteidigungsminister anbieten.
Das hat er gemacht in dem Fall?
Ja, aber Sie haben nach dem Anspruch gefragt. Ne? Muss erst mal ein Angebot kommen. Und das kann man ablehnen, denken Sie an den Altbundespräsidenten Heinemann. Und das ist eben eine Frage auch des Stils und des Geschmacks. Der hat bewusst, aber als politische Demonstration, auf einen Zapfenstreich verzichtet. Ich habe das damals gut verstanden.
Da kann man doch, wenn ich kurz da einhaken darf, Herr Koppelin, Sie haben ja recht, irgendwann hat auch Christian Wulff es verdient, dass man ihn in Ruhe lässt. Aber er hat doch dadurch, dass er dieses Angebot angenommen hat, einmal mehr diese unglaubliche Instinktlosigkeit gezeigt, hätte er einfach auf diesen Zapfenstreich zum Beispiel verzichtet. Wäre es jetzt viel ruhiger um ihn als durch diese Provokation, und so empfinden das ganz viele Bürgerinnen und Bürger, jetzt zum Schluss nochmal sozusagen mit diesem Anspruch, den Anspruch wieder wahrzunehmen, da hält er ja das ganze Feuer, was um ihn brennt, auch am Leben.
Also Stichwort Instinkt. Ich würde gerne darauf antworten. Ich mache mir auch ein bisschen Gedanken zur Zeit wie es in dem Menschen Christian Wulff vor sich geht. Ich sage Ihnen, worüber ich gefallen bin. Also, ich habe ja meine Meinung gesagt. Ich hätte Abschluss der Ermittlungsverfahren, dann hätte ich gesagt, so, nun. Aber wenn jemand wie Wulff kommt und sagt, nicht drei Lieder, wie das üblich ist, ich will vier haben, dann frage ich mich manchmal, stimmt da noch irgendwas? Aber ich möchte ihm gerne Gerechtigkeit auch widerfahren lassen.
Aber das ist doch das Bobby-Car-Niveau, ob drei oder vier Lieder.
Nein, es geht mir nur darum,
was geht in ihm vor? Vier Lieder. Und niemand hat sich darüber aufgeregt. Eines der Lieder bei Herrn Struck war die Parteihymne der SPD, wann wir schreiten Zeit an Zeit. Da hätte man, wenn man hinreichend böswillig gewesen wäre, sagen können, er nutzt einen Staatsakt, um Parteihymnen zu spielen. Kein Mensch hat das gemacht. Weil in diesem Land ist ja Gott sei Dank noch ein paar andere Probleme gibt. Nur bei Christian Wulff wird jetzt einem Maßstab angelegt, ja, wo man sagen kann, also Pharisäer aller Richtungen,
Pharisäisch. Hysterie ist das. Und ich verstehe auch nicht, Frau Pohl, wie Sie sagen können, dieser Zapfenstreich. Ich habe ja deutlich gesagt, dass ich persönlich da durch ein distanziertes Verhältnis zu habe. Aber Sie können doch nicht sagen, das ist eine Provokation.
Den anzunehmen ist eine Provokation. Gehen Sie auf die Straße, sprechen Sie mit den Menschen.
Wenn das wird das sich ganz schnell wieder ändern.
Ja, das mag so sein, aber im Moment ist es so, dass die Leute sagen, die ganze Sache, die stinkt mehr. Ja. Also das ist ein ganz großes Problem. Jetzt nimmt er nicht nur den Ehrensold in Anspruch. Ja. Jetzt nimmt er nicht nur in Anspruch, dass ein Fahrer kriegt ein Büro.
Das hat er noch gar nicht in Anspruch
genommen. Aber er sagt, dass er das möchte. Er hat gesagt, er möchte das. Und jetzt nimmt er auch noch, darf ich kurz zu Ende sprechen? Dann möchte er jetzt auch noch diesen Anspruch annehmen, sich mit dem Zapfenstreich verabschieden zu lassen. Warum?
Jetzt sage ich Ihnen auch etwas dazu, weil Sie ja von den Medien kommen, Sie beide. Ich denke an Johannes Rau und seine Flugaffären und all diese Geschichten. Da ist ja fast das Peanuts bei Wulff. Aber die Medien sind heute so, dass sie eine Kampagne gefahren haben, auch die Bild-Zeitung, wie Sie ja wissen. Man hat Bilder aufgekauft, wo man nur konnte und dies und jenes. Bei Johannes Rau ist man noch ein wenig, auch von den Medien, vorsichtiger mit ihm umgegangen. Ich fand, dass teilweise Dinge bei Johannes Rau viel gravierender waren als bei Wulff. Das ändert nichts dran, dass Wulff sich teilweise falsch verhalten hat. Rau hatte auch seine Probleme. Aber gerecht ist man Wulff da nicht geworden, wenn man das mit Rau vergleicht.
Und damals waren die Medien nicht so eingestiegen. Ja gut, dann lassen Sie uns das mal zusammensetzen. Also das gibt ja diesen weit verbreiteten Vorwurf, die Art und Weise, wie die Medien da mit Wulff umgegangen sind, das war nicht in Ordnung, das war eine Kampagne. Und wenn man so will, wenn man diese Betrachtungsweise teilt, dann ist das heute der Kulminations- und Endpunkt dieser ganzen Kampagne, indem man dem Wulff, der inzwischen ja schon längst zurückgetreten ist, nicht mal mehr einen ordentlichen Abgang gönnt. Was ist da dran? Die Bild-Zeitung hat ja eine wichtige Rolle gespielt in dem Ganzen, deswegen haben Sie da jetzt mal das erste Wort.
Jetzt sage ich mal, wenn Christian Wulff sich bei seiner Verteidigung halbwegs vernünftig verhalten hätte, so wie man das von einem Politprofi erwartet, wäre das gar nicht so geworden. Das hätte gar nicht so eskalieren können. Aber er hat ja alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Dass dann natürlich die Medien sozusagen Blut geleckt hatten. Dann kam noch diese Mailbox-Nachricht dazu. Das führte zu einer großen Solidarisierung der anderen Medien mit der Bild-Zeitung. Nach dem Motto, hier ist die Pressefreiheit in Gefahr. Also Christian Wulff hat zu dem, was da gelaufen ist, viel beigetragen. Aber trotzdem, Herr Kommissar, ich möchte jetzt mal von Ihnen wissen, Sie sind im Haushaltsausschuss. Frau Pohl weiß, dass der Altbundespräsident Wulff den Antrag schon gestellt hat auf Fahrer. Liegt der Ihnen vor oder behauptet Frau Pohl das nur?
Das Prozedere läuft folgendermaßen, und darauf habe ich Wert drauf gelegt, am letzten Freitag, nicht der Haushaltsausschuss, sondern die zuständigen Berichterstatter von jeder Fraktion, eine haben das beraten. Das Bundespräsidialamt wird bei Wulff anfragen oder hat angefragt, worauf er Wert legt. Dann muss das Bundespräsidialamt an den Bundesfinanzminister schreiben und sagen, so, der Herr Wulff soll eine Stelle so besoldet haben, so besoldet, so wie bei Köhler und bei den anderen auch. Dann wird dieser Antrag vom Bundesfinanzminister uns, den Berichterstattern, zur Beratung vorgelegt und dann entscheiden wir darüber, ob er das so bekommt, wie er das beantragt hat. Ich habe bis heute nichts Schriftliches.
Gut, jetzt müssen wir das ja ein bisschen ordnen. Jetzt stelle ich das mit der Pressekampagne mal. Moment, jetzt stellen wir das mit der Pressekampagne mal kurz zurück und beschäftigen uns dieser Frage jetzt, die Sie da so widmen uns der zu, die Sie so ausführlich beantwortet haben. Also so ist das präzedent.
Jetzt haben wir ja nur Köhler auch so.
Ja, gut, jetzt haben wir ja nun einen hier, der darüber dann zu entscheiden hat. Wenn der Antrag vorliegt, wie werden Sie dann entscheiden? Stehen Christian Wulff, Fahrer, Sekretärin, Büro zu, ja oder nein?
Das kann ich Ihnen heute so nicht sagen. Und da mache ich das Gleiche wie jetzt beim Zapfenstreich. Wir haben beschlossen, zumindest die FDP-Haushälter, dass wir das Ermittlungsverfahren abwarten wollen und dann entscheiden.
Professor Battis,
das liegt doch auf der Hand.
Gibt es da einen Anspruch oder keinen Anspruch? Ist das eine politische Ermessensentscheidung? Wie ist das jetzt?
Nein, es gibt natürlich einen rechtlichen Rahmen. Das ist schlicht und einfach der Gleichheitssatz. Alle anderen haben das bekommen. Und dann muss es einen sachlichen Grund geben, warum er das nicht bekommen soll. Also, ich sage es mal ganz böse, was ich mir nicht vorstellen kann. Aber sollte das Ermittlungsverfahren zu einer Verurteilung führen, dann, was ich aber nicht annehme, dann schlimmstenfalls sogar zu einer Haft. Also wenn er Haft geben, braucht er keinen Dienst sagen. Nicht? Da sind wir uns einig. Ja, natürlich wird das nicht passieren. Ich wollte es nur auf den Punkt bringen, zugespitzt.
Ja? Wobei das nicht ganz korrekt ist, was Sie sagen. Die Bundespräsidenten, die Altbundespräsidenten haben sehr unterschiedlich ihre Personalstatt.
Aber die haben alles bekommen zunächst. Das ist doch gar nicht wahr. Alle, sie haben es nach und nach abgebaut.
Aber der eine kommt und sagt, ich brauche eine B3-Stelle, ich brauche eine A16, eine A14. Der andere sagt, ich komme mit einer A14 aus. Der andere sagt, ich möchte eine A.
Habe ich was zu A oder B gesagt?
Nein, das ist doch gar nicht wahr. Es ist nicht pauschal, dass man dann als ehemaliger Bundespräsident genau die gleiche Amtsausstattung kriegt. Genauso übrigens, wie das mit den Büros ist. Was mich ja ärgert, ist ja, das ist ja jetzt aktuell geworden. Rein theoretisch können Sie als ehemaliger Bundespräsident nach Garmisch sonst wohin gehen und dort Ihr Büro eröffnen. In der Teuersten, Sie könnten es auch in Düsseldorf eröffnen. Da können Sie als Steuerzahler auch nicht mal was machen als Haushaltsausschuss. Und ich bin jetzt dafür, dass wir sagen, die Büros, wie bei den ehemaligen Bundeskanzlern, ab sofort in Berlin für die ehemaligen. Und dann machen wir es meinetwegen auch beim Bundestag, da werden wir viel Geld sparen.
Gut, aber jetzt auch das mal, um das zu systematisieren. Ich höre bei Ihnen beiden raus, da gibt es jetzt vielleicht einen Streit drüber, ob A14 oder A15 in der Besoldung.
Ich will nur sagen, den ehemaligen Gerechtigkeit wiederfahren. Es ist unterschiedlich nach den jeweiligen Wünschen und Bedürfnissen. Hat auch mit Alter zu tun, mit den Aufgaben zu tun. Sie sehen ja, ein Herr Weizsäcker ist zum Beispiel noch sehr, sehr aktiv.
Aber keiner von Ihnen stellt in Frage, dass dem Bundespräsidenten etwas in dieser Art und Weise zusteht, also auch Christian
Wulff. Vom Prinzip steht es jedem zu. Beim Wulff werden wir sehen, wie die Ermittlungsverfahren ablaufen. Deswegen hoffe ich, dass die Justiz sehr, sehr schnell handelt, auch zugunsten von Wulff. Ich gehe auch davon aus.
So, und jetzt gehe ich aber nochmal zurück zu dem, was wir angefangen, aber nicht beendet haben. Gab es da eine Pressekampagne gegen Christian Wulff? Ihre Position haben wir da schon gehört. Was sagt die Tat?
Ich möchte da nicht von Lappalien sprechen, da widersprechen wir uns. Oder da sind wir auch nicht einer Meinung. Das ist keine
Lappalie,
wenn dem damals dem Ministerpräsidenten, jetzt dem amtierenden Bundespräsidenten solche Dinge vorgeworfen werden. Nicht nur, dass er lügt über die Art und Weise, woher er seine Kredite für sein Haus bekommen hat, sondern dass es ganz klare Abhängigkeiten gab davon, wem er Kredite verschafft, wem er hilft, wem er auf Werbekampagnen unterstützt, wie sozusagen Landesmittel in welche Förderungen fließen. Da gab es eine ganz enge Verzahnung und das ist wichtig, dass die Medien aufklären. Das ist originäre Aufgabe der Medien und da kann man, glaube ich, können wir in Deutschland auch sagen, das ist toll, dass es in Deutschland so läuft. Was die Medien nicht tun dürfen, und da sind manche Medien über das Ziel hinausgeschossen, da stimme ich Ihnen zu, ist jemanden hinzurichten. Das ist nicht die Aufgabe der Medien. Die Medien müssen aufklären und es hat funktioniert. Das ist in vielen anderen europäischen Bundesländern nicht so gut gelaufen wie in Deutschland.
Es gab Teil 1 und es gab Teil 2. Mhm. Es gab Teil 1, wo ich fand, dass Herr Wulff sowas von unfair behandelt worden ist. Auch mit der Hausfinanzierung. Also ein bisschen, ich überspitze jetzt vielleicht. Herr Wulff hat beim Oktoberfest mehr Bier in seinem Glas gehabt als die anderen. Ich sage das als Scherz jetzt so. Das hätte nur noch gefehlt. Ich will nicht andere Beispiele machen. Aber dann ist im Laufe der Suche der Medien sind allerdings dann Dinge zum Vorschein gekommen, die kritisch sind. Sei es der Urlaub auf Sylt oder das, was Sie mit der Finanzierung...
Die Finanzierung mit der Filmförderung. Also wir kennen das alles. Da haben wir uns die letzten Wochen ausführlich drüber unterhalten.
Teil 2 war kritisch und da hat er sich sehr dumm verhalten. Also
er hat schon bei der Hausfinanzierung.
Das war der größte Fehler.
Diese künstliche Unterscheidung zwischen der Geschäftsbeziehung zu dem Herrn Gerkens und die Tatsache, dass seine Frau das unterschrieben hat, dann hat er nicht gelogen. Das war also eine Teilwahrheit.
Es gibt keine Teilwahrheit.
Natürlich gibt es Teilwahrheiten. Es war nicht falsch, dass das Darlehen
trotzdem bin ich
in einem Vertrag gewährt wurde von Frau Gerkens. Und außerdem, ich habe nicht von Lappalien gesprochen, wenn Sie es einfach behaupten. Ich habe von Fehlverhalten gesprochen und habe nur einen Unterschied gemacht zwischen Fehlverhalten als Ministerpräsident und einem nicht vorhandenen Fehlverhalten als Bundespräsident.
Was wir hier erleben, nämlich, dass sich die Bild-Zeitung und die Taz eher streiten und eher nicht einer Meinung sind, das ist doch im Prinzip der Normalfall in der Bundesrepublik Deutschland. Und das Besondere an der Wulff war, dass sich alle Medien einig waren, dass wenn man denn von einer Kampagne oder sowas spricht, eben das Indiz, wenn man so will, darin besteht, dass Bild und Spiegel und Taz und FAZ und Welt alle in dieselbe Richtung galoppieren. Das wäre ein Mini-Indiz für eine Kampagne, aber da müssten natürlich auch noch mehr Indizien dafür stecken, wenn es denn sowas geben soll. Professor Tatz.
Also ich kann nur das unterstreichen, was Herr Müller-Fox sagt. Als Ministerpräsident hat er gewisses Fehlverhalten gezeigt und danach hat als Bundespräsident hat er sich dämlich verhalten in seiner Verteidigung. Er hat sich einfach, und weil vorhin Rau genannt wurde, bei Rau, da stimme ich Ihnen zu, das war eher schlimmer, aber Rau hat sich wunderbar verteidigt. Dass er darunter wahnsinnig gelitten hat, das weiß ich von ihm selber. Aber er hatte denselben Anwalt und der eine Anwalt ist mit dem einen Mandanten wunderbar gut klargekommen und derselbe Anwalt ist mit dem anderen Mandanten überhaupt nicht klargekommen, weil der immer völlig unkontrolliert Sachen erzählt hat, die dann hinterher nicht richtig waren. Also die schief waren, denken Sie an das gemeinsame Interview von beider Anstalten, hinterher 16 Korrekturen, nicht gelogen, einfach ungenau und nicht kompetent sich verteidigt.
Wie Sie, es ist ja auch eine Diskussion. Ich habe ja noch selten so viele Briefe und Mails bekommen wie in den letzten Tagen, weil nun die Öffentlichkeit auch davon erfährt, dass man dafür zuständig ist. Also das, was wir vorhin angesprochen haben, ehren sollt. Da hat man selber natürlich ein Gefühl und sagt, also eigentlich kann das ja nicht wahr sein. Eigentlich muss er ja verzichten. Das sage ich mal so vom Gefühl her. Hoffentlich muss ich nicht drüber entscheiden. Das ist übrigens nicht so. Wenn der Titel ausgereizt gewesen wäre, er ist nicht ausgereizt, hätten wir als Haushälter die Mittel draufpacken müssen. Ja. So, also hätten wir doch entscheiden müssen. In dem Fall ist es nicht, weil der Titel nicht ausgereizt ist. So, jetzt ist aber die Frage, bei Wulff, kann er überhaupt drauf verzichten? Das ist ja ein Gesetz. Eben. Es ist ein Gesetz, ich kann gar nichts machen. Und das Entscheidende ist, das sagt ja auch ein Gutachten, das ich im Auftrag gegeben habe beim Bundestag, wenn er zurücktritt aus politischen oder aus gesundheitlichen Gründen, dann steht ihm das zu. Ja. Er hätte, sag mal, ich überspitze vielleicht jetzt wieder, er hätte zu irgendeinem Professor gehen können, er hat gesagt, ich bin krank. Und er hat gesagt, so, der hat keiner was machen können, rechtlich. Ja? Nun diskutieren alle die politischen Gründe. Und ich sage jetzt mal hier, weil es auch nicht in den Medien gestanden hat, ich fand dann bei unseren Beratungen, dass die politischen Gründe, oder als politische Gründe wurden sie hingestellt, die uns das Bundespräsidialamt gesagt hat, durchaus ziehen.
Ja, sicher.
Nämlich, ja, aber welche sind es?
Ja, er hat kein Vertrauen mehr in seinem Amt. Nein. Und die Bundeskanzlerin hat darauf Bezug genommen.
Sie deuten das genau an, aber es wurde auch, dann will ich es nicht im Detail sagen, es wurde an Beispielen deutlich gemacht, bis hin, dass es keine Terminanfragen mehr gegeben hat beim Bundespräsidenten. Und da muss man sagen, dann kam ich auch, nachdem ich vorher gesagt habe, der ist ja nicht politisch.
Was sind das denn für politische Gründe? Die hängen mit seinem persönlichen Fehlverhalten, mit seiner persönlichen Ungenauigkeit wegen mir, auch mit seiner persönlichen Dummheit, weil er schlecht beraten zusammen. Aber es sind doch keine politischen Gründe. Und nochmal, wenn er gesundheitliche Gründe vorgeschoben hätte, das wäre ja auch, also das wäre ja auch sogar ganz fatal gewesen.
Eigentlich, wenn nur, es ist eine Entscheidung, die dann im Bundespräsidialamt gefällt werden muss. Was mir nicht gefallen hat, das habe ich auch öffentlich gesagt, dass ein Staatssekretär, den er selbst eingesetzt hat, dann darüber entscheidet. Der arme Mann, der tut mir auch wirklich leid, das muss ich mal sagen, aber der hat diese Rolle da gehabt. Ich hätte mir einen anderen Weg dann gewünscht. Ich hätte vielleicht an seiner Stelle gesagt, Bundesfinanzminister, also entscheide du bitte oder so. Ich weiß nicht, ob das geht. Da bin ich ja auch Laie. Aber es ist schon schwierig, wenn Sie von Herrn Wulff als Staatssekretär eingesetzt werden und sollen dann über den Ehrensold entscheiden.
Also wenn das hat den Geschmack. Fein ziselierte Unterscheidung machen zwischen politisch und persönlich. Was war denn der Rücktrittsgrund bei Herrn Köhler? War das politisch? Herr Köhler war beleidigt. Ja. Herr Köhler war beleidigt, er hat ein Interview gegeben, das war etwas fahrlässig, das hat auch, dann wurde das gesendet, auf dem Rückflug von Afghanistan hat er das Interview gegeben und dann hat er erwartet, dass die Kanzlerin ihn verteidigt. Und hat die Kanzlerin nicht verteidigt, aber war beleidigt. Ja. Ist das hochpolitisch?
Es gibt zu Köhler nur nach dem Gesetz einen Unterschied. Er hatte bereits eine volle Amtszeit.
Das macht überhaupt keinen Unterschied.
Ja doch, das ist aber nach dem
Gesetz. Wenn ein Beamter 40 Jahre lang treu dient und im 41. Jahr, im Alter von 63, irgendeinen katastrophalen Fehler macht, verliert er alle Pensionsansprüche.
Ja. Aber wir sehen noch
also eine Periode nutzt er gar nicht
bei Köhler. Jetzt auch mit Herrn Köhler, da kann man sicher auch andere Altbundespräsidenten ranziehen, dass die Art und Weise, wie mit der Ehrenbesoldung umgegangen wird, wegen mir bis hin zum Zapfenstreich oder auch nicht, dass da ein ungemeiner Reformbedarf da ist, dass die Kriterien, nach denen entschieden wird,
das ist auch
politisch oder nicht politisch,
das ist auch sogar der
und das
Herr
muss doch jetzt aber auch passieren.
Ja,
hat er gesagt.
Können wir, bevor wir darüber reden, wie es denn in Zukunft geregelt sein sollte, kurz noch mal eines ausschließen. Also jetzt hat ja das Bundespräsidialamt entschieden, Wulff bekommt den Ehrensold. Gibt es irgendjemand, der da jetzt noch Einspruch erheben könnte? oder klagen könnte und sagt, das darf nicht so sein? Oder ist die Sache gelaufen, Wolf bekommt das und niemand wird da mehr was dran ändern?
Also Professor klagen Bartel. Kann natürlich niemand, aber...
So natürlich, normalerweise ja, kann man doch gegen fast alles klagen.
Nein, eben nicht. Sie können nur klagen, wenn Sie in eigenen Rechten verletzt sind. Ja. Und als Steuerzahler muss man immer bluten und das ist kein eigenes Recht. Also dann könnte man als Steuerzahler permanent klagen.
Und Sie als Bundestagsabgeordneter können auch nicht klagen?
Nein, weil es ein Verwaltungsakt ist.
Ja. Aber das Bundesverfassungsgericht könnte sagen, es ist nicht rechtskräftig. Es gibt ja dieses Jahr die letzte Instanz. Oder gibt es überhaupt gar keine Möglichkeit?
Nein, das wird auch nicht laufen.
Das Bundesverfassungsgericht muss auch einen Antrag haben.
Nein, die nehmen und, das gar nicht an. Also gibt es überhaupt gar keine Möglichkeit,
also die Sache ist eigentlich geklärt, auch durch Gutachten. Also nehmen wir mal an, ein Bundespräsident wird verklagt beim Bundesverfassungsgericht, weil er gegen Gesetze verstoßen hat. Nehmen wir das mal an. Er wird sogar verurteilt durch das Bundesverfassungsgericht oder wie auch immer. Dann behält er trotzdem seinen Ehrensold. Das ist eindeutig geregelt.
Nee, das ist nicht ganz korrekt.
Es sei denn, das Verfassungsgericht,
sagt, er kann ihn behalten, er kann ihn zum Teil behalten. Das ist ein ganz anderer Kaliber. Um das Verfahren nach 61 müssen wir uns hier überhaupt nicht unterhalten, weil das gar nicht vorliegt.
Also mit anderen Worten, ich habe die Freude festzustellen, dass wir zumindest an einer Stelle eine Klarheit erzielt haben, zumindest unter den hier beteiligten Fachleuten, sage ich mal. Christian Wulff wird seinen Ehrensold erhalten. Die
Sache
ist entschieden. Man kann
auch so viel Wut haben, man kann die Faust in der Tasche haben.
Entschieden, da klagt keiner mehr dagegen, die Entscheidung ist gefallen. Und wenn wir da noch drüber diskutieren, dann ist das vielleicht eine der Frage der Moral oder der Gerechtigkeit, aber die Sache ist entschieden.
Das also ich will nur eine Sache auch zur Aufklärung, ist vielleicht auch informativ. Es ist so, dass die ehemaligen Bundespräsidenten, ich könnte Herrn Scheel nehmen, andere, haben früher öffentliche Ämter gehabt. Das, was sie dort bekommen an Pensionsanspruch, das ist das etwas Ungewöhnliches, was sonst immer verrechnet wird, muss eingezahlt werden auf dieser Kostenstelle, wo der Ehrensold herkommt, beim Bundespräsidialamt. Das wird von den jeweiligen Versorgungskassen dort eingezahlt, sodass wir etwas über 200.000 pro Jahr Einnahmen haben aus den ehemaligen Pensionen.
Nur einen Satz zum Verzichten. Verzichten kann ich nur auf etwas, was mir zusteht. Ja? Und die sagen, er hätte verzichten müssen, die meinen ja, er soll es gar nicht kriegen, er darf es gar nicht kriegen. Dass ein Bund, ja doch, das ist juristisch ganz korrekt. Ein Bundespräsident, der das bekommt, das ist jetzt die nächste Frage, kann er das vielleicht stiften? Nicht? Darüber kann man reden, und oder muss er es annehmen, weil das ja, und vorhin ist es schon angeklungen, man muss unterscheiden zwischen Amt und Person. Es geht ja auch darum, um das mal ganz hart zu sagen, wir wollen ja auch nicht unbedingt, dass es so ist mit dem Bundespräsidenten wie mit dem letzten Bundeskanzler, der dann in eine Kanzlei geht und sein Wissen bei seinem besten Freund Putin vermarktet.
Das ist rein Demokraten Geschäfte
machen. Ja, und in eine Kanzlei, dessen Inhaber, nicht wahr, Bordeliers aus Hannover vertritt. Das ist ja nicht die feine Art.
Also ich versuche das mal. Schröder durch einen Ehrensold davor gefeit gewesen wäre, Herrn Putin zu beraten.
Das ist jetzt eine andere.
Ja, aber ich versuche dieses Argument mal aufzugreifen. Es hat letztendlich, selbst wenn Wolf es jetzt nicht verdient, in Anführungszeichen, haben sollte, es setzt ihn zumindest in die Lage, dass er nicht jeden Job annehmen muss. Und wir als Staatsbürger haben vielleicht auch kein Interesse daran, dass der ehemalige Bundespräsident wieder Rechtsanwalt wird und dann entweder Ladendiebe verteidigt oder im Zweifelsfall russische Firmen in Deutschland vertreten.
So ist es. Meine, diese Ehrensold wurde doch eingeführt, weil man völlig zu Recht sagte, ein ehemaliges Staatsoberhaupt kann sich kein Schild an die Tür hängen, Fachanwalt für Scheidungsrecht, oder kann nicht irgendwelche Unternehmen beraten, weil jedes Mandat, was er annimmt, wird dann geprüft, passt das eigentlich zu seiner früheren Tätigkeit. Was sozusagen damals, als das eingeführt wurde, keiner gedacht hat, dass wir so junge Bundespräsidenten bekommen. Vielleicht sollten wir in die Verfassung reinschreiben, dass der Bundespräsident mindestens 60 sein muss. Dann hätten wir die lebenslängliche Alimentierung
aber auch bei älteren Bundespräsidenten kann es eine Weile dauern.
Aber wir haben doch diese Debatte, dieser Ehrensold ungeschmälert, also ob das bisherige Amtsgehalt ungeschmälert weiterläuft. Die haben wir ja in regelmäßigen Abständen. Das gab es bei Johannes Rau. Ich habe ein großes Interview gemacht mit Horst Köhler vor seinem Amtsantritt und habe ihn gefragt, sagen Sie mal, Sie unterstützen ja Hartz IV und Sie unterstützen alles das, was da an Einsparungen ist. Passt dazu eigentlich, dass wenn Sie aus dem Amt ausscheiden in 5 oder 10 Jahren, dass Sie dann Ihre ungeschmälerten Bezüge bekamen? Dann sagte Horst Köhler damals, haben wir auch dann veröffentlicht, erst lachte er und sagte, jetzt bin ich noch nicht im Amt, Sie wollen mir schon die Altersbezüge kürzen. Und dann sagte er, das kann nicht so sein, selbstverständlich muss man auch da kürzen. Dasselbe hat Christian Wulff gemacht.
Das ist der entscheidende Punkt.
Nur, wir leben aber doch nicht, wir leben doch in einer parlamentarischen Demokratie. Der Präsident kann nicht in Schloss Bellevue sitzen und sagen, jetzt nehme ich mal einen Kugelschreiber und ändere das Gesetz. Das muss der Bundestag machen. Und der Bundestag ist bisher an diese Sache nie rangegangen. Richtig. Nie ran, hat Richtig. Entweder nicht gewagt, nicht gesehen, nicht gewollt.
Das stimmt, so, aber die
Verärgerung... Das kann man nicht Herrn Köhler vorwerfen, das kann man nicht Herrn Wulff vorwerfen.
Die Verärgerung in der Bevölkerung ist doch, dass diese Äußerung von Herrn Wulff, was er vorher gesagt hat, noch frisch sind bei einigen, die ja nun auch ständig wiederholt werden. Sie können es ja überall im Internet auch abrufen. So, und da sagt man, ja, das hat er damals gesagt. Und warum nimmt er nun das ganze Geld?
Naja, die Verärgerung
also einfach ist, aus der Bevölkerung.
Ja, aber die Verärgerung ist auch da, weil er nur 21 Monate im Amt natürlich, war und die Art und Weise, ja, wie er zurückgetreten natürlich ist. Das ist schon nochmal was anderes als bei Herrn Köhler, der ja wirklich eine ganze Periode im
Amt war. Deswegen sage ich ja, man hat
aber
man
Sie
hat
als Politiker, Gut, warum verändert
aber Recht ist nun mal,
aber das warum, muss warum verändert ihr das Gesetz nicht? Wie? Sie müssen doch, das hat ja Herr Müller-Fock, in dem also, Punkt hat er ja wirklich recht, das muss man ja vom Bundestag aus.
Wir haben bei uns, als wir am letzten Freitag beraten haben, sind wir grundsätzlich der Auffassung gewesen, dass wir Reformen brauchen. Ich hätte es am liebsten gesehen, dass wir es vor der Wahl von Herrn Gauck machen. So. Das sage ich ganz offen. Dazu aus Zeitgründen oder wie auch immer waren die Fraktionen noch nicht einig genug und beraten. Wir werden garantiert zusammensitzen. Die Berichterstatter aus jeder Fraktion ist ja einer für das Bundespräsidialamt zuständig. Vielleicht sogar am liebsten mit dem Bundespräsidialamt zusammen. Was kann man an Reformen machen? Vom Ehrensold angefangen und ob das alte Geld da eingezahlt werden muss, bis zur Büroausstattung, bis allem, was dazugehört. Das muss jetzt mal auf den Prüfstand und zwar ganz sachlich, ohne Emotionen und ohne, dass ich an Herrn Wulff denken muss.
Und das könnte dann so aussehen, dass Bezüge bezahlt werden, lebenslänglich, aber zu geringerem Prozentsatz? Oder was könnten Sie sich da vorstellen?
Das ist die Frage. Es ist ja sehr umfangreich. Ich will nicht, bloß auch nicht auf Details eingehen, warum vielleicht Herr Wulff den Ehrensold braucht, weil ich da auch was höre. Aber die Frage ist, muss eine Witwe eines ehemaligen Bundespräsidenten 60% bekommen? Und dann kommt ja noch einiges mehr dazu. Ist ja übrigens nicht nur der Ehrensold. Den steht Beihilfe zu. Das kann sehr alten Bundespräsidenten auch ins Geld gehen und so weiter und so. Also, dass wir uns das ganze Paket annehmen. Ich schnür hier jetzt nichts auf. Das bringt ja nichts. Aber wir werden ganz sachlich, und das haben wir bisher gemacht, alle Fraktionen, wirklich von CDU, CSU bis zur Linksfraktion, werden ganz sachlich drüber diskutieren.
Also bei einem Bundeshaushalt von 330 Milliarden. Sollten wir bei Bundespräsidenten da nicht rechnen, ob das jetzt 50.000 mehr oder weniger sind? Also jetzt mal losgelöst vom Fall
Wulff. Gelegenheit zur Gegenrede.
Eigentlich muss uns eigentlich der Staat auch ein bisschen was
erzählen. Aber Herr Müller-Vogt, das geht doch auch immer um Repräsentation.
Sie regen sich immer auf, wenn ich was sage, oder dass Sie zu Ende geredet haben.
Ja, gut, bitteschön. Mir würde es weiter teilen vom
Dirigenten. Das ist mein Problem.
Herr Müller-Vogt, führen Sie zu Ende.
Und insofern sollte man das regeln mit Blick für Künftige. Das reicht für Herrn Gauck schon nicht mehr, allenfalls für die zweite Amtszeit, wenn er dann eine zweite macht. Das ist natürlich das ist die Krux der Demokratie, dass man das nicht per Federstrich macht, da muss man ins Parlament, da braucht man drei Lesungen, das dauert alles
Krux,
lange.
Das ist keine Krux.
Nein.
Und jetzt Krux kommt die Gegenrede, die ich der Frau Pohl
versprochen
habe.
Ich finde nur dieses, weil wir ja jetzt Milliarden ausgeben, um die Banken zu retten und so weiter und so fort, ist es ja dann auch egal. Nee, ich greife jetzt nur das größere Bild auf, dann haben wir hier nochmal so einen milliardenschweren Haushalt, dann kommt es auf 50.000 Euro hier oder dort nicht an. Es geht doch auch um viel mehr. Es geht doch auch um die Glaubwürdigkeit von Politikerinnen und Politikern. Es geht doch nicht nur um Herrn Wulff, um den armen Herrn Wulff wegen mir sogar, wenn man ihn jetzt so, Sie zielen ja darauf ab, wie es ihm jetzt persönlich geht und so weiter und so fort. Es geht doch darum, dass das Amt bzw. der Beruf von Politikern nachhaltig beschädigt ist, dass doch alle denken, ihr seid alle Abzocker. Das ist doch das eigentliche Problem. Und dann sind eben 50.000, 100.000, 200.000, 20.000 Euros sind nicht egal, die im Jahr ausgegeben werden oder nicht. Und ich glaube, das ist auch das viel nachhaltigere Problem, nicht die Würde des Amtes. Das Amt hat genug Würde. Die ist durch Herrn Wulff nicht beschädigt nachhaltig. Aber die Wertschätzung von Politikerinnen und Politikern, das ist das, was hier sozusagen zur Diskussion steht. Und das halte ich als das nachhaltigste Problem von der ganzen
Diskussion. Also bin ich bei Ihnen, aber nur weil Sie das nochmal angesprochen haben, damit das kein falscher Zungenschlag ist, der arme Herr Wulff. Mich würde schon interessieren, wie gehen wir zukünftig auch zum Beispiel in den Medien? Wie gehen wir jetzt mit Wulff um? Oder gibt es mal eine gewisse Ruhe? Sag mal, lass mal eine kleine Pause eintreten, bis die Staatsanwaltschaft die Ermittlung abgeschlossen hat. Ich wäre sehr für eine gewisse Beruhigung. Mhm. Ich will mich da selber mit einnehmen. Ich habe ja auch viele Interviews gegeben, wo ich in den letzten Tagen nichts mehr gemacht habe. Ich war fast am Überlegen, komme ich überhaupt noch in diese Sendung, gebe ich ehrlich zu. Aber einfach damit mal Schluss ist, damit wieder Ruhe einkehrt. Auch jetzt, weil wir einen neuen Bundespräsidenten wählen. Und ein bisschen Menschlichkeit. Also ich habe eine Wut auf Herrn Wulff, das glauben Sie wirklich. Ich habe ihn oft erleben müssen. Und ich habe wirklich eine Wut auf den. Und trotzdem sage ich, das ist ein Mensch, der ist im Moment wahrscheinlich in ein tiefes Loch gefallen. Was geht da bei dem vor? Und dann habe ich auch mich ein bisschen zurückzunehmen, bei all meiner Wut.
Professor Barth. Also zu der Versorgung muss man doch mal eins sagen, das ist ein generelles Problem. Es klang vorhin an Beihilfe. Das sind alles wie bei Beamten. Beamte sind auf Lebenszeit eingestellt und haben deshalb eine entsprechende Versorgung. Politiker in einer Republik haben ein Amt auf Zeit. Und deshalb muss die Versorgung auch anders sein. Und sie ist auch bei Abgeordneten inzwischen anders und bei Ministern erst recht geändert worden. Und da kann man sich auch bei einem Bundespräsidenten dran orientieren.
Der Beamte im Ruhestand bekommt nach wie vor Beihilfe.
Ja, das weiß ich wohl. Aber
insofern ist das Argument.
Ja, nee, man muss anders machen. Es geht doch darum, dass Zahlungen, die im Beamtenrecht genuin verortet sind, dass die nicht für Politiker gelten müssen. Darum geht es.
Aber generell bezahlen wir. Eines noch klären, weil er hier so angeklungen ist: Braucht der Wulff das Geld oder nicht? Da türmen sich ja immense. Naja, ich will eine Frage anstellen. Er hat ja immense Rechtsanwaltskosten durch seine Verteidigung. Die muss er persönlich zahlen. Muss er
selber zahlen. Das ist geklärt.
Das ist nicht.
Das ist eindeutig geklärt. Bundespräsidialamt, wie auch ein Gutachten sagt, er muss es selbst bezahlen. Das ist eine rein privatrechtliche Geschichte gewesen, dass er die beauftragt hat. Und das muss er selbst
bezahlen. Also zumindest, da kommen ein paar hunderttausend Euro auf ihn zu.
Davon kann man ausgehen.
Ja. Weil der eine oder andere Jurist viel Geld verdient.
Und der Mann ist ohnehin schon nicht finanziell auf Rosen gebettet, nach der Scheidung und dem Hauskauf und so.
Na gut, aber das ist alles egal. Also das ist individuell. Das kann ich diskutieren.
Ich muss jetzt mal eines sagen, weil wir da sagen, 50.000 mehr oder weniger. Meines Erachtens bezahlen wir unsere Politiker zu schlecht. Der Bundespräsident verdient weniger als der Chef der Sparkasse von Hannover. Und dann kann man nicht sagen, das ist angemessen.
Jetzt mache ich doch eine Spitze.
Die Bundeskanzlerin
hat weniger als ein Ex-Bundespräsident.
Ja. Das kann doch alles nicht sein.
Ich weiß auch,
dass wir sozusagen also sagen, wer in die Politik geht, ist selbst schuld.
Ja, stimmt
allerdings. Der kriegt nicht viel und dann guckt man mit der großen Lupe, ob der irgendwo irgendwas eine Kleinigkeit macht und dann machen wir ihn fertig und freuen uns, wenn er finanziell am Ende ist, wenn er am Boden liegt, drehen wir doch drauf.
Das finde ich richtig, wenn Politiker, Politikerin arbeitet, aber wir diskutieren doch jetzt über die Tatsache, dass jemand 21 Monate gearbeitet hat und dann noch vielleicht für die nächsten, mögen wir ihm viele glückliche Jahre gönnen, 30, 40 Jahre dieses Gehalt dafür bezieht, diese Entschädigung dafür bezieht. Das ist doch die Diskrepanz. Ich glaube, wir sind hier alle einer Meinung, dass Politikerinnen, wenn sie ihr Amt ausüben, ihren Job machen, viel zu wenig verdienen im Vergleich zur freien Wirtschaft und dass sie auch hinterher im Alter abgesichert sein müssen, das ist auch in Ordnung. Aber uns geht es doch jetzt darum, dass wir mal für 21 Monate im Dienst, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Millionen Euro am Ende des Tages sozusagen kassiert. Das ist ein Ungleichgewicht, den man sich hier, glaube ich, stellen
muss. Ja, aber zur Wahrheit gehört auch, dass er in ein paar Jahren seine Pension bekommt als Ministerpräsident von Niedersachsen, die dann wiederum verrechnet wird und den Bundeshaushalt entlastet. Also man kann nicht einfach 199.000 mal 25 rechnen. Man kann es machen, das ist eine tollere Zahl, kann man ein bisschen besser agitieren, aber es ist falsch.
Ich würde, da wir das ja weitgehend jetzt diskutiert haben, an der Stelle gern einen Strich machen. Juristisch zumindest haben wir es ja geklärt. Er wird diesen Ehrensold bekommen und diesen Tag des Zapfenstreichs für Christian Wulff dann doch noch mal nehmen und zu fragen, was bleibt jetzt von Christian Wulff, seiner Amtszeit? Natürlich dieser negative Eindruck, all diese Verfehlungen, die da aufgedeckt wurden. Ist das alles nur negativ oder ist es irgendjemand von Ihnen auch noch dran gelegen zu sagen, okay, er hat auch was gut gemacht?
Also zunächst einmal das mit der Integration von Migranten, das wird sicher bleiben. Aber ich möchte Ihnen einen ganz kleinen Widerspruch noch aufmerksam machen. Wer sagt denn, dass das alles so negativ bleibt? Nun stellen wir uns mal vor, es passiert das, was in Deutschland in der Mehrheit der Fälle passiert. Ein staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren wird eingestellt. Und ich weiß nicht, ob das der Fall ist, aber wenn es eingestellt werden sollte, ja meine Güte, dann ist er zurückgetreten und nach dem Willen des Volkes hätte er nicht mal sein Geld bekommen. Also und ja. Ich bin ganz sicher, wenn das, denken Sie an die ganzen Erzählungen, die jetzt im Internet zu lesen sind über die Rücktrittsgründe von Köhler. Sie haben es ja richtig geschildert, wie es war. Der ist von der Fahne gegangen, weil er beleidigt war.
Herr Müller-Bock, gibt es eine Schlagzeile in der Bild-Zeitung, wir haben ihm Unrecht getan, wie sieht die Schlagzeile der Taz aus?
Das glaube ich so nicht, dass die Schlagzeile so lauten wird. Das wäre für Zeitungen generell ungewöhnlich. Nein, es bleibt doch, aber Entschuldigung, selbst wenn er juristisch aus der Sache rauskommt mit einer Einstellung des Verfahrens, womit ich auch rechne, es bleiben die Verfehlungen, absolut. Es bleibt diese Schnäppchenjägermentalität und es bleibt sein eigener Maßstab. Christian Wulff hat in seiner ganzen politischen Karriere immer größten Wert darauf gelegt, dass er ein etwas anderer Politiker ist, dass er ehrlicher ist als die anderen, nicht so wie diese Schröders, Kohls und Kochs, sondern sozusagen...
Hat gesagt, er sollte
rau. Er hat gesagt, er leidet körperlich darunter, dass ein solcher Bundespräsident da noch im Amt ist. Er hat den Glogowski in Hannover verfolgt mit einer unerbittlichen Härte, weil das auch ein Schnäppchenjäger war und sich die Hochzeit sponsern ließ von, was weiß ich, von der Brauerei oder von Tui oder was. Also er ist seinen eigenen Maßstäben nicht gerecht geworden. Das bleibt natürlich trotzdem. Also es wird nicht so kommen, dass man eines Tages sagt, also hier wurden jemand Vorwürfe gemacht und da war absolut nichts dran. Sozusagen die Medien haben sich da versündigt oder haben da einen großen Fehler gemacht. Das wird nicht kommen, weil er, wie gesagt, Fehler gemacht hat und nicht alles, was nicht verboten ist, ist erlaubt.
Aber es bleibt auch was anderes, meiner Einschätzung nach, wobei ich Ihnen da auch zustimme. Sie haben es angedeutet, mit seinem Satz, der Islam gehört zu Deutschland, hat er eine ganz, ganz wichtige Debatte weitergeführt. Er war nicht der Erste, der das gesagt hat. Herr Rau hatte das übrigens auch schon gesagt, aber zu einem Zeitpunkt, wo das immens wichtig war, die ganzen schrecklichen Vorkommnisse, die ans Tageslicht geraten sind, Stichwort Zwickauer Zelle, neonazistisch motivierte Morde, haben ihm letztendlich im Nachhinein recht gegeben, dass Deutschland da genauer hingucken muss, inwieweit die Integrationsdebatte funktioniert oder nicht. Insofern finde ich das auch in der Tat schade, dass diese Person mit diesen Ideen, und ich fand auch dieses Paar als solches erfrischend. Ich finde es gut, dass wir nicht irgendwie 70 plus Maßgabe haben, vorher nicht ins Schloss Bellevue. Nein, das ist keine Altersdiskriminierung. Nein, aber auch nicht das Gegenteil. Ich fand es auch toll, dass er Lebenswirklichkeiten widergespiegelt hat. Ein geschiedener Mann, Patchwork-Familie. Das war doch super, dass sowas auch mal repräsentiert war im Schloss Bellevue. Insofern bleibt für mich auch inhaltlich was Positives, nur die Art und Weise, wie er sich verhalten hat und was dann ans Tageslicht kam. Es war eben untragbar.
Also ich fand, dass er durchaus wichtige Beiträge geliefert hat im Rahmen der Euro-Staaten-Krise. Da hat er durchaus Beiträge geliefert, fand ich, die durchaus interessant waren, die nicht unbedingt auch mit der Bundeskanzlerin übereingestimmt haben.
Und er hat zum Thema deutsch-polnische Aussöhnung, Freundschaft auch sehr Richtiges und Wichtiges gemacht. Er war der erste Bundespräsident, der in Auschwitz eine Rede gehalten hat. Das war schon beeindruckend damals, wie er mit dem Präsidenten des Zentralrats der Juden und dem Präsidenten des Verbands der Sinti und Roma dort in Auschwitz stand. Da hat er schon durchaus Zeichen gesetzt und insofern kann man wirklich nicht sagen, das war eine Amtszeit, von der überhaupt nichts bleibt. Nein, da bleibt einiges.
Und die Reise nach Israel mit seiner Tochter ist auch in Israel unglaublich gut angekommen und war auch wirklich ein Zeichen.
Aber vielleicht greife ich etwas auf, wenn Sie sagen, ich will da keine Älteren haben. Ich will das mal so.
Ich finde es auch positiv, wenn auch Jüngere da sind.
Wissen, was mir
das finde ich aber auch makaber, dieses Argument.
Ich stelle mir wirklich die Frage, wenn ich jetzt den bisherigen Werdegang von Wolf sehe. Und diese Art haben wir ja in allen Parteien, wo die teilweise mit 15 Jahren in einer Schülerunion oder sonst schon anfangen, Politik zu machen, über Jugendorganisationen und so weiter. Und eigentlich ihr ganzes Leben lang immer mit der Politik verhaftet sind. Ich muss mal die Frage stellen, ob das wirklich so gut ist.
Das ist ja die interessante Fragestellung, die jetzt in die Zukunft gerichtet ist. Was für einen Bundespräsident hätten wir denn gern? Und wer der Nächste ist, das wissen wir. Aber das ist ja eine interessante Frage. Was wollen wir vom nächsten Bundespräsidenten haben? Wo soll er herkommen? Und erfüllt Gauck diese Forderung? Ich fange mal mit dem an, was Sie da sagten. Also da höre ich ja sowas raus. Er darf alles sein, nur kein Berufspolitiker. Also habe ich das gerade verstanden. Ja, also eine Absage an einen, der seit er jung ist in der Politik, ist gerade so, einer soll es nicht sein. Und das hat man jetzt ja auch immer gesagt. Das ist ein Vorzug von Joachim Gauck. Der ist kein Berufspolitiker. Ist dieser Anspruch richtig oder ist das so eine Art Selbstverachtung der politischen Klasse?
Aus meiner Sicht ist in einer anderen Form vielleicht Gauck durchaus seit der Wiedervereinigung und auch vielleicht davor durchaus jemand, der sehr politisch ist und auch fast Politiker ist. Man muss nicht unbedingt in einer Partei sein, um Politik machen zu können. Und da hat er ja durchaus Akzente gesetzt. Dass man sagt, was mir gefällt an Gauck ist jetzt, und deswegen bin ich sehr froh, dass wir zum ersten Mal jemanden bekommen, der nicht Mitglied einer Partei ist. Vielleicht sollte man sogar zu einer Reform kommen, wenn man beim Amt des Bundespräsidenten bleibt. Lass mich das noch einen Satz sagen. Vielleicht, dass man wirklich mal übereinkommt und überlegt, gibt es neue Wahlverfahren. Ich bin nicht dafür, dass die Bevölkerung den Bundespräsidenten wählt, aus bestimmten Gründen. Aber dass man sagt, man muss sich mindestens mit 2/3 Mehrheit auf einen Kandidaten einigen. Ich glaube, dann käme was anderes bei raus als das, was wir bisher hatten.
Aber also das haben wir in Griechenland und was dabei rauskommt, ist nicht sehr überzeugend. Nein, das muss man mal ganz deutlich sagen. Nein, und vor allen Dingen diese Selbstbezichtigung von Berufspolitikern, Politikern halte ich auch für ganz falsch. Ich meine, denken Sie Heinemann, das war ein wichtiges Signal damals, die Wahl. Und es hat immer bei Bundespräsidentenwahlen auch eine politische Aussage gemacht. Das ist doch jetzt bei Gauck, wird es doch auch schon darüber spekuliert, was für politische Aussage dahinter ist. Also das kann man nicht unter... Und die FDP, na, wie sich Herr Rösler damit profiliert, das zeigt doch, dass es auch
versucht
diese...
Hat zu profilieren.
Ja, gut. Nein. Also diese, nein, jetzt rede ich auch mal zu Ende. Diese,
ach so, habe ich noch nicht.
Nein, habe ich noch nicht. So. Diese Wahlen sind, haben auch ein politisches zusätzliche Bedeutung, und die sollte man nicht herunterspielen. Und weil Sie gefragt haben, was soll ein Bundespräsident sein? Ja, er soll ein gestandenes, erfahrener Mensch sein, der, ob nur in der Politik oder auch woanders, eine gewisse Lebensleistung vorzuweisen hat.
Ich glaube, dass man diese Vergleiche so nicht ziehen kann. Also wenn es um Heinemann geht oder andere. Ich meine, wir hatten auch einen Heinrich Lübke. Also man sollte diese Vergleiche so nicht ziehen, weil das eine andere Generation war, eine Kriegsgeneration, die ganz andere Erlebnisse hatte als Herr Wulff vielleicht oder Herr Köhler. Sag ich mal, wir werden, insofern bin ich froh, dass wir jetzt Gauck haben, weil ich auch hoffe, dass das Amt wieder Kraft bekommt, dass er Aussagen machen kann. Aber wir müssen es uns schon mal grundsätzlich überlegen, welche Personen wir da reinnehmen, ob das unbedingt Politiker sein müssen. Ich habe nichts gegen Berufspolitiker. Auch Johannes Rau, den habe ich erlebt, auch übrigens auch als lebensfrohen Menschen, und habe ihn auch sehr geschätzt, vor allem seine Witze, das gebe ich ehrlich zu. Aber grundsätzlich mal überlegen, müssen es immer nur Politiker sein, müssen da nur Parteivorsitzende zusammensitzen, die dir den Posten auswürfeln.
Aber Herr Koppelin, das ist doch jetzt mit Verlaub ein bisschen weltfern. Also wenn ich mir vorstelle, wir machen eine andere Bundesversammlung mit Parteilosen und so, dann kommt es wie in den Rundfunkräten. Dann schickt jede Partei ihre Parteilosen da rein. Und der sogenannte Konsenskandidat, der Überparteiliche, die Lichtgestalt, da ist doch auch ein Kampf der Parteien. Wer hat den besseren Überparteilichen? Das ist doch nicht so, dass man sich ernsthaft sagt, wer ist der Beste, sondern sagt, wenn wir den nehmen, ärgern sich die anderen. Da wird Voskuhle vorgeschlagen, um die SPD zu ärgern. Und natürlich wird Gauck vorgeschlagen, um die CDU zu ärgern. Also das ist doch alles teilweise auch ein Schauspiel. Und ich verstehe überhaupt nicht diese Selbstkasteiung und Selbstverschuldung der politischen Klasse. Also es war einer der wirklich dümmsten Sätze von Sigmar Gabriel, damals zu sagen, Gauck habe eine Lebensleistung vorzulegen und Wulff nur eine Karriere. Also wenn ich sage, wer in die Politik geht als junger Mann, ist per se sozusagen ein Versager, weil er nur Politik gemacht hat, dann brauche ich mich gar nicht wundern, dass die Parteien so schlecht angesehen sind, wie sie sind.
Ich glaube, es ist aber auch wichtig, dieses Amt nicht zu überhöhen. Das merken wir doch jetzt auch in dieser Diskussion. Ja. Da wird jetzt eine eierlegende Wollmilchsau gesucht, die soll am liebsten männlich, weiblich, jung und alt und alles gleichzeitig sein. Soll dieses Amt wirklich sein? Es muss die Bundeskanzlerin entlasten, es muss gewisse repräsentative Aufgaben einfach erfüllen, Staatsgäste müssen empfangen werden. Das ist einfach Bestandteil, das muss sein. Wenn dann von dem Amt irgendwelche wichtigen Impulse, Debatten in die Bevölkerung rein angestoßen werden, gut, aber es muss ja auch nicht unbedingt sein. Also das finde ich, haben jetzt die letzten Wochen auch gezeigt, die aufgeregten
Diskussionen, dass es zum Teil unglaublich überhöht war. Stellen Sie sich mal vor, Herr Rösler hätte nicht so schnell agiert, ja, und mit Gauck. Wie immer man das bewertet. Glauben Sie, dass Gauck heute der Kandidat wäre?
Das also, müssen Sie doch besser
wissen. Wie immer, wenn es besonders interessant und spannend ist, sind wir am Ende angelangt. Wir müssen das, was die Frau Pohl jetzt gesagt haben, als Schlusswort nehmen. Ich darf mich bei Ihnen bedanken. Das war vielleicht die letzte Phoenix-Runde zum Thema Wulff. Wollen wir es mal hoffen und warten wir es mal ab. Der neue Bundespräsident, voraussichtlich Joachim Gauck, wird am nächsten Sonntag gewählt, live bei Phoenix. Ich darf Sie schon jetzt einladen, da dabei zu sein. Vielen Dank an Sie. Vielen Dank an Sie, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer zu Hause. Und weiter viel Vergnügen mit unserem Programm.